Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder hier am Sonntag eingeschaltet habt. Heute ganz besondere Folge, denn wir haben ja immer irgendeinen Spieler zu Gast. Und heute haben wir nicht nur einen Spieler zu Gast, sondern jemanden, der auch als Trainer unterwegs ist. Und zwar würde ich sagen, einer der bekanntesten Darttrainer überhaupt in Deutschland, vielleicht der bekannteste. Heute bei mir, freut mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt, Oliver Kaiser. Hi Oliver.
Ja, hi. Erstmal vielen Dank für diese nette Ankündigung. Ob das jetzt nur wirklich so ist, dass ich der Bekannteste bin, weiß ich nicht. Aber ich denke, es gibt noch nicht so viele Darttrainer. Von daher kann das vielleicht schon sein, dass das, dass man da mit seinem Namen dann schon irgendwie ein bisschen vorne steht. Aber ich hoffe, dass es irgendwann doch mal ein bisschen intensiver wird, dass mehr Trainer da sind. Weil gerade im Dartsport fehlt das.
Ja, über die Entwicklung können wir auch gleich ja nochmal ein bisschen einsteigen, was du da auch so erlebst an der Front, sag ich mal. Ich glaube, viele werden dich auch kennen von deinem YouTube-Kanal beziehungsweise Instagram-Kanal, denn da hast du auch vieles schon gemacht und auch hohe Qualität, die ihr da immer abliefert. Und zwar ist der Dartblog und dartblog.de auch die dazugehörige Website. Also viele Leute, ihr könnt ja jetzt mal als Zuhörer nach der Folge mal reingucken bei Oliver, ist alles unten auch verlinkt in den Shownotes, da werdet ihr mit Sicherheit den Kanal schon wiedererkennen, weil ihr jetzt schon das ein oder andere Mal vorgeschlagen bekommen habt und reingeschaut habt. Oliver, vielleicht bevor wir auf so Trainingssachen und alles, was sozusagen dein Alltag ausmacht, eingehen, vielleicht kannst du den Leuten mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie du selbst überhaupt zum Dartsport gekommen bist, also wie das bei dir angefangen hat.
Naja, angefangen 2001 habe ich richtig angefangen. Vorher habe ich auch, glaube 98 oder so, meine ersten Versuche gemacht. Und da war es in Tatsache so, ich habe so in den Anfängen eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, dachte ich immer, weil nämlich der eine oder andere erfahrene Spieler gegen mich zum Anfang verloren hat. Nachher weiß ich, dass es natürlich auch mehr Glück war als Verstand. Und dann hat er mich mal gefragt, ob ich in einen Verein eintreten möchte und auch Ligaspiele absolvieren möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, möchte ich auf jeden Fall. Und da ging es dann los. Das erste Ligaspiel, ich war natürlich voll motiviert und hatte natürlich auch unheimliches Selbstvertrauen. Und auf einmal, nichts mehr passiert. Ne? Die Hand hat gezittert, ich habe total die Kontrolle verloren und das hat dazu geführt, dass ich dann erstmal wieder aufgehört habe mit dem Dartspiel. Und 2001 habe ich dann angefangen, auch im Verein wieder organisiert zu spielen und danach auch Turniere zu spielen. Ja, und im Endeffekt war es immer so, die Frage, wie wird man besser, die natürlich jeden Dartspieler beseelt. Welche Methoden kann man da anwenden? Und vor allen Dingen, wie kriegt man es hin, die Trainingsleistung im Wettkampf zu überführen? Und da waren natürlich wilde Spekulationen, da es keine Trainer gibt, da es auch keine Leute gibt, die sich im Endeffekt damit beschäftigen, andere Leute anzuleiten. Ich habe mit sehr guten Leuten zusammengespielt und immer wieder gab es dann so diese Hinweise, ey, mental, entweder hast es drauf, du hast Killerinstinkt oder du hast es nicht, kann man nicht trainieren, ist alles genetisch und du musst immer die gleiche Bewegung machen, immer dieselben Schuhe tragen und so weiter und so fort. Das waren so diese Sachen, wo ich mich dann auch erstmal so die ersten 3, 4 Jahre mit beschäftigt habe. Und ja, irgendwann ging es dann weiter, dass man ja so die ersten aus ja die ersten Hinweise gesucht hat, in wie kann man es erlernen, wie kann man es besser machen. Und man hat ja immer gesagt, okay, du musst immer so werfen, wie du dich wohlfühlst. Und das hat ja trotzdem nicht geholfen. Ne? Und das waren sozusagen meine Anfänge. Viel, viel, viel Probleme, viel Stress, viel Umgang mit Nervosität. Da auch dann immer wieder festgestellt, man kriegt es irgendwie nicht so richtig hin. Ne? Du kriegst diese Trainingsleistung nicht hin. Und ja, man hat dann selbst immer nach Möglichkeiten gesucht. Baldrian-Tee und so weiter und so fort. So fing es erstmal an mit dem Dartsport.
Bis dahin ist es ja, würde ich sagen, fast die klassische Dart-Story überhaupt. Da können sich die meisten wahrscheinlich mit identifizieren. Ich selbst auch. Der Schritt dann aber so lange damit weiterzumachen, also auch mit dem Erforschen von Trainingsmöglichkeiten und wirklich so intensiv da reinzugehen, ist ja was sehr Besonderes. Den Schritt gehen ja dann die meisten nicht. Was würdest du nur sagen, war der Motivator dafür, dass du dich dann so extrem da eingearbeitet hast? Also bist du generell vom Typ her ein Mensch, der dann sehr verbissen an einer Sache dranbleibt? Oder, weil das ist ja, was sage ich mal, was bei den meisten dann nicht passiert, sondern die gehen bis zu einem bestimmten Level, aber jetzt so extrem, wie du es gemacht hast, dass du dann noch irgendwann dir diese Expertise sozusagen entwickelt hast, das ist ja was sehr Besonderes.
Ja, wenn man natürlich besser werden möchte, dann versucht man alles dran zu setzen. Ich habe Leistungssport gemacht, und bin im Grunde genommen immer davon beseelt gewesen, da auch die Trainingsmethoden aufzusaugen, Alternativen kennenzulernen. Bin ja auch mit vielen Dingen konfrontiert worden, wo ich erstmal gedachte, was ist denn das für ein Blödsinn? Und man merkt dann im Laufe der Zeit, ja, okay, das ist eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann, besser zu werden. Und im Endeffekt war es so, ich habe immer wieder nach Lösungen gesucht. Und diese Lösung war natürlich, das war ein Trial and Error. Ja, die wichtigste Komponente war mir damals noch nicht so bewusst, gerade mentales Training. Ich habe viel mehr auf Techniktraining Wert gelegt und fing dann irgendwie an, auch zum Anfang, ja, mit Überlegung, da baust du dir ein Gestell, wo du halt die Bewegung immer gleichmäßig ausführen kannst. Ja, man sagt ja immer, das muss immer ein und dieselbe Bewegung sein. Das hört man ja heute auch im Fernsehen immer noch. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann mich dann viel intensiver mit motorischem Lernen auseinandergesetzt habe und dann auch teilweise überrascht war, welche Wege man eigentlich gehen muss, um ja, überhaupt einen automatisierten Bewegungsablauf zu haben. Und das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, ja, dass der Wurf automatisiert ist, dass ich Selbstvertrauen darin habe. Und dann bedeutet das aber immer noch nicht, wenn ich das habe, dass ich dann im Wettkampf abrufen kann. Da kommen nämlich noch viele andere Faktoren dazu und das sind dann die Sachen wie mentale Stärke, ja, Körperwahrnehmung und so weiter und so fort. Also eher so Soft Skills, die werden ja im Training nie berücksichtigt, ne? Also die Trainingsspiele, die ich gemacht habe, und davon, ich habe stundenlang habe ich trainiert. Also ich dachte mal, ich trainiere 3, 4 Stunden. Hat mir auch immer, alle Leute haben mir immer gesagt, ja, du musst mindestens 2, 3, 4, 5 Stunden. Je mehr du machst, desto besser ist es. Ja, und damals war ich Student, da ging das, da konnte ich viel Zeit investieren. Ja.
Ich kenne ja auch einige Spieler, die du trainierst oder trainiert hast. Liebe Grüße an der Stelle zum Beispiel mal an den Moritz.
Talent, Talent.
Genau, da sind ja auch einige dabei. Moritz ist
Das
ein
ist ein
ganz gutes
Talent.
Beispiel, die sich sehr schnell, sehr gut entwickelt haben unter deiner Anleitung und unter deinen Trainingsplänen. Also kann auf jeden Fall sagen, von den Leuten, die ich kenne, dass es definitiv was bringt. Bevor wir auf die einzelnen vielleicht Aspekte so von deinem Beruf, von den Trainingsmethoden und auch zum Thema Mindset nochmal kommen, spielst du denn selber aktiv jetzt auch noch irgendwo im Verein oder so?
Habe ich nicht die Zeit zu, obwohl ich immer wieder, wenn ich zu Hause dann oder im Studio trainiere, was heißt trainiere? Also ich werfe dann ab und zu mal ein paar Darts, wenn mir langweilig ist und ja, dann das kennt, glaube ich, jeder. Ja, dann kommen hervorragende Ergebnisse raus und dann denke ich, oh ja, komm. Und sobald du dann irgendwie mal ja, in so eine Stresssituation reinkommst, dann weißt du, ja, okay, du musst trainieren, du musst also mental dich trainieren, du musst auch deine Technik trainieren, du musst viel Zeit investieren und die habe ich einfach nicht. Und ich denke, es ist auch ganz gut so, dass ich mich auf eine andere Sache konzentriere und fokussiere und ich denke, da werde ich auch bei bleiben, dass ich den Trainer voll ausfülle.
Ja, ich glaube,
Ich
jeder,
immer
der auch
noch
selber.
also im Studio zeige ich immer noch, ja, also ich kann auf jeden Fall vorzeigen und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man auch selbst so halbwegs auch mal kurz überzeugen kann.
So eine Frage, die ich von einigen Leuten im Vorfeld bekommen habe, als ich erzählt habe, so in meinen Kreisen, dass wir ein Interview miteinander machen. Da haben viele gefragt, was du selber dann so zur Top-Zeit, als du wirklich selber extrem trainiert hast und so gespielt hast, in etwa für einen Schnitt.
Also als ich extrem trainiert habe, war es gar nicht so gut. Man kann die Zeiten, wo ich gespielt habe, natürlich nicht mit den heutigen Zeiten vergleichen. Also was wir heute sehen, das ist völlig verrückt. Also früher wäre ein 80er Schnitt, wärst du national schon gut dabei gewesen. Also sehr gut dabei gewesen. Und heute jeder, der mindestens einen Arm hat, kann ja schon 80 werfen. Also die Fülle ist groß. Also ich Bei mir gab es ja auch diese Sache mit Average und so weiter, nicht irgendwie in der heutigen Form mit 2K und so weiter. Ich habe ein paar Titel geholt bei der VfS-Tour, alles aber im Amateurbereich. Es gibt ja Amateur und Master, also da habe ich etliche Pokale geholt. Ich glaube, das Beste war mal Halbfinale Berliner Meisterschaft. Solche Dinge. Also ein paar Turniersiege habe ich geholt, in Ranglisten auch gar nicht so schlecht gewesen. Aber ich denke nicht, dass das ausgereicht hätte, um den nächsten großen Schritt zu gehen. Und es war bei mir dann auch immer so eine Sache, viel Zeit investiert, harte Arbeit investiert. Und da muss man auch den nächsten Schritt irgendwann gehen. Und das war dann bei mir der Auslöser, wo ich gesagt habe, hey, du investierst so viel Zeit darin, irgendwelche Trainingspläne zu machen und dich mit der Sache zu beschäftigen, wie man am besten sich entwickeln kann. Ja, warum machst du es nicht, nicht hauptberuflich, war damals noch nicht der Aspekt, aber warum machst du es nicht intensiver und kümmerst dich eher darum? Und das war für mich dann eigentlich so der Auslöser. Also.
Ja, ist, glaube ich, nur mal spannend oder wichtig, auch in der heutigen Zeit gerade, dass man hört, da steckt doch richtig was dahinter, an eigener Erfahrung, ne? Weil wir sind ja in so einer Zeit, wo jetzt Coaches in allen Bereichen links und rechts aus dem Boden schießen und ja auch viele, die, sag mal, sehr schnell sich als Coach bezeichnen, immer kommen links und rechts, die sind dann natürlich schnell wieder weg vom Markt. Und dass die Leute einfach auch mal gehört haben, dass persönlich auch viel Erfahrung dahinter steckt und können.
Also Erfahrung, also ich habe sehr, sehr, sehr intensiv gespielt. Also über Erfahrung, glaube ich, da kann ich Bücher drüber schreiben. Ne? Aber natürlich wollen viele immer, ja, hast du so gut gespielt wie Martin Schindler oder so. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Viele denken, man muss selbst hoch und professionell gespielt haben, um anderen etwas erklären zu können. Ne? Und das ist eigentlich nicht so der Fall.
Dann lass uns gerne mal in einzelne Aspekte vom Training reingehen, beziehungsweise von den, ja, Methoden, die du anwendest mit deinen Leuten. Was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass du ja direkt Wurfanalyse anbietest. Erzähl vielleicht gerne mal, wie das abläuft, auch für die Leute, die zuhören, weil das, weiß ich, ist ja bei vielen so ein riesiges Thema, dass die sagen, ich würde so gerne, dass mal jemand drüber guckt über meinen Wurf. Wie kann man das bei dir machen und wie läuft sowas ab?
Ja. Da möchte ich nur kurz mal ein bisschen ausholen. Die ersten Wurfanalysen, die ich gemacht habe, waren, glaube ich, 2011. Kann ich kurz beschreiben. Da hat mir jemand ein Video zugesendet oder ich habe mir den Wurf angeguckt und so, wie man den üblichen Standard eigentlich so sich vorstellt, da ja, habe ich hier mal ein bisschen am Arm rumgedreht, da mal ein bisschen gemacht und gesagt, hier, komm, mach mal das, dies und jenes. Ja, und das war es dann im Grunde. Ist eigentlich heute noch so Standard. Und irgendwann im Laufe der Zeit habe ich dann festgestellt, es ist unheimlich, also es ist fatal, wenn man sagt, du pass mal auf, mach mal so, dieses, das und hier, knick mal den Arm so, mach mal das Handgelenk so und anschließend bist du weg. Ja, und im Grunde genommen hast du ja nur die Informationen von außen gesehen, aber hast dich nicht richtig mit dem Spieler auseinandersetzen können. Und das führt dann sehr oft zu Problemen. Ja, also die Spieler sind dann alleine mit den Gedanken und Ideen, die man ihnen gibt, und haben aber gar nicht die richtige Körperwahrnehmung dazu. Und so hat sich dann irgendwann das entwickelt, dass das Training oder beziehungsweise die gerade so Wurftechnikanalysen immer mehr daraufhin abzielten, auch zu verstehen, wie denkt er über sich und welche Körperwahrnehmung hat er? Welche Stärken hat er? Welche Schwächen hat er? Das sind bei mir die Wurfanalysen jetzt so. Die Leute senden mir die Videos zu. Oder natürlich im Studio ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn es jetzt zum Beispiel online ist, dann schicken sie mir die Videos zu und sie kriegen einen Fragebogen. Und dieser Fragebogen zielt halt darauf ab, auch für mich erstmal zu erkennen, wie denkt er über sich? Wie schätzt er seinen Wurf ein? Wie geht er mit sich insgesamt mental um? Und da muss ich immer wieder feststellen, da bin ich immer völlig überrascht, wie die Leute sich einschätzen, wie sie sich teilweise auch schlecht reden und wo ich dann denke, hä? Hat dem jetzt von jemand anderem den Wurf zugesendet? Oder also sehr oft ist es das Problem, dass die Technik nicht die schlechteste ist, sondern dass sie der Technik, die sie haben, nicht vertrauen, weil sie sich unsicher sind. Ja, und wenn man diese diese Sicherheit denen geben kann. Ach, guck mal, versuch mal ein bisschen ruhiger zu werden, oder dann gebe ich ein paar Übungen mit denen sie denn arbeiten können. Aber das Wichtigste ist dann, dass ich mit ihnen danach nochmal ein Gespräch führe. Sie kriegen also von mir ein Video zugesendet, mit allen Informationen, was auf jeden Fall gut ist, wo man dran arbeiten kann, gerade aber auch mentale Rückmeldung, dass es also sehr wichtig ist, nicht, wie ich schon zum Anfang gesagt habe, früher habe ich die Idee gehabt, in so ein Gerüst rein und dann immer die gleiche Bewegung ausführen. Nein, dass man mehr in die Variabilität kommt, also variable Bewegungsausführung zu verstehen und sich selbst zu trauen. Und durch dieses Selbstbewusstsein ist meistens den Leuten schon geholfen. Ja, die werden dann auf einmal viel selbstbewusster. Die Leistung wird dadurch auch teilweise besser. Und was sehr oft ist, sie werfen zu hektisch, viel zu schnell, brechen den Wurf zu früh ab. Das sind eigentlich Kleinigkeiten, die man nicht verändern kann. Und durch diese Veränderung ist es meistens schon möglich, ein viel besseres Körpergefühl und Körperwahrnehmung zu bekommen. Und das ist das, was den meisten eigentlich fehlt. Sie haben eine gute Grundtechnik, sie haben aber eine schlechte Körperwahrnehmung. Es fühlt sich für sie alles schlecht an, ja, also nicht konsistent an. Und sie haben im Kopf eigentlich den Gedanken, es muss sich immer gleich anfühlen. Das ist im Grunde genommen der Trugschluss, der bei mir damals zur großen Lösung der Probleme geholfen hat. Ich wusste, es ist genauso wie ich gehe irgendwo hin, mache irgendwas Neues, bin erstmal nervös. Was passiert? Der Körper verändert sich. Deine Wahrnehmung verändert sich und du merkst auch, dass die Muskulatur ein bisschen angespannt ist. Das ist also nicht dasselbe Gefühl, als wenn du zum Beispiel die Sache zu Hause ausgeführt hättest. Und wenn man das versteht, dann weiß man, ey, ich muss auch in diesen Situationen, muss ich akzeptieren, das ist mein aktuelles Wurfgefühl. Und das ist jetzt nicht nachteilig, sondern ich muss damit arbeiten. Ja, und im Grunde genommen geht es darum, bei den Wurfanalysen Wahrnehmung aufzubauen, bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Ich habe jetzt selten wirklich, wo ich sage, oh, das ist schwierig. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Die Rückmeldung, ich spreche ja dann eins zu eins mit denen nochmal über so eine Zoom-Sitzung. Diese Rückmeldung führt dann nochmal, dass die ganze Sache nochmal gefestigt wird. Ich gehe auf Fragen ein, ja, und gebe ihnen meistens dann auch noch so ein bisschen mentales Rüstzeug, dass ich ihnen sage, es geht nicht nur darum, ein gutes Gefühl zu haben, sondern dann, wenn es nicht läuft, dann muss man auch in der Lage sein, abzurufen. Und das musst du halt im Training machen, ne? Da musst du die Grundlagen im Training setzen.
Ist auf jeden Fall cool, dass die Sache auch online funktioniert, also von überall aus, egal wo ihr jetzt als Zuhörer gerade wohnt. Vielleicht da nochmal, Oliver, mit deinem Studio bist du ja im Berliner Raum. Also wer Berlin-Brandenburg die Ecke ist, kann auf jeden Fall ja auch vor Ort Termine in Anspruch nehmen dann eventuell. Weil ihr habt ja wirklich ein tolles Studio da, kann man sich auch bei YouTube und so ja immer angucken. Ihr habt ja viele Tipps und Tricks da auch schon veröffentlicht. Und an der Stelle schon mal, wie gesagt, wer jetzt bei einem der Themen sagt, er hat Lust, da näher sich das anzugucken und Oliver zu kontaktieren. Ihr findet, egal ob ihr jetzt bei YouTube oder Spotify hört, unten den Link zum Instagram-Account und auch zur Website. Also da könnt ihr Oliver dann einfach anschreiben. Genau. Ansonsten Thema Wurfanalyse finde ich noch spannend. Gerade dein Ansatz finde ich natürlich sehr cool, dass du da sehr individuell drauf eingehst, weil man sieht es gerade bei so YouTube-Videos oft, auf anderen Kanälen, dass das nach Schema F versucht wird, halt einzuhämmern. Und wenn man jetzt Luke Littler sich anguckt, als, ich sag mal, Dart-Anfänger oder so, hat man, glaube ich, auch schnell den Eindruck, dass der wie eine Maschine wirft. Also diese Apparatur, von der du geredet hast, so sieht es ja bei Littler tatsächlich ein bisschen aus. Aber wenn man sich auf der anderen Seite zum Beispiel Richie Burnett anguckt, und ich habe erst, und ich hab erst letzte Woche von ihm einen neuen Darter gesehen, in einem Video auf YouTube. Also man kann auch das perfekte Spiel machen mit so einem verbauten Wurf. Und damit ist, glaube ich, ja dann irgendwie schon klar, dass jeder seinen Weg finden kann. Und du hast jetzt Thema Selbstvertrauen schon mehrfach angesprochen. Da können wir ja vielleicht mal die Überleitung zum Thema Mindset machen.
Darf ich da kurz noch mal reingrätschen?
Ja, klar.
Dieses, ja, jeder muss ja irgendwie so selbst klarkommen. Das ist ja das große Problem beim Dart. Es gibt ja in keiner anderen Sportart, gibt es ja, oder in jeder anderen Sportart gibt es ja die Möglichkeit, du willst was Neues machen. Da gehst du in den Verein, hast einen Trainer und mit ein bisschen Glück hast du einen guten Trainer und er lernst es von der Pike auf. Im Dart wird es immer noch erzählt, nee, ein Dart-Trainer kann einem nichts beibringen. Ja, das muss man alles alleine machen. Ist viel zu individuell. Nein, ist es nicht. Es ist nur eine ganz andere Geschichte. Es fehlen ja diese Dart-Trainer. Und Du brauchst im Grunde genommen, gerade wenn du anfängst oder auch wenn du Probleme hast, wenn du nicht das hohe Selbstbewusstsein hast, brauchst du eigentlich immer eine Rückmeldung. Durch die Rückmeldung wirst du erst stark. Das ist so, ich habe ein Video, da hatte ich mit dem Wolle eine kleine Übung gemacht. Der soll in die Hocke gehen, ja, so ein bisschen, also ein Bein nach vorne, das andere nach hinten in die Hocke gehen und dann den hinteren Fuß gerade stellen. Und mir Bescheid geben, wenn der gerade gestellt ist, ja. Und du siehst dann also als Trainer, der ist gar nicht gerade, aber vom Gefühl her denkt er ist gerade. Er guckt runter, ist erstmal völlig überrascht und stellt den gerade und denkt, oh, das ist unangenehm, ist kein richtiger, fühlt sich nicht gut an. Ne? Und jetzt kannst du für dich ja selbst beantworten, wie willst du eine gute Körperwahrnehmung aufbauen, wenn du diese Rückmeldung nicht hast? Ne? Wenn du niemanden hast, der dir sagt, okay, versuch mal, den Arm ein bisschen höher zu nehmen. Versuch mal das und dieses oder jenes. Ja? Und wie du schon sagst, es gibt viele, die sagen, du musst den Arm auf 90 Grad haben. Ja, das ist natürlich Irrsinn. Ja? Jemand mit 2 Meter hat den nicht auf 90 Grad, sondern der hat den Ellenbogen weit tiefer. Das ist individuell. Aber so Sachen wie Schnelligkeit, ja, manche werfen es zu schnell und werden dadurch hektisch. Und das kann man zum Beispiel kontrollieren. Sie werfen zum Beispiel oder lösen den Wurf zu früh auf, ziehen dann schon zu der Hand, wo die anderen Darts sind, schon rüber. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Das ist zu schnell, das ist zu hektisch. Und solche Sachen kann man verändern. Manche werfen wirklich mit einem Oberarm, der viel zu tief ist, und stoßen. Auch da kann man etwas ändern. Also individuell auf jeden Fall. Niemand soll in irgend so ein Gerüst rein. Es gibt keine allgemeine Anleitung, sondern man muss wirklich auf den einzelnen Spieler drauf eingehen. Aber trotzdem gibt es ein Schema, wo auch er sich in diesem Schema sozusagen aufhalten sollte. Ja, und das ist halt immer so ein Wahrnehmungsding. Und wenn du von außen keine Informationen bekommst, wird es sehr, sehr schwer. Ja.
Ist ja auch was, was man in viele Bereiche, sage ich mal, vom Coaching übertragen kann. Also das ist ja nicht nur auf da zutreffend, dass eigentlich dieses Bewusstsein erstmal selbst zu erlangen. Dazu brauchst du ja immer jemanden, der die Reflexion irgendwo übernimmt. Und das machen ja gute Coaches in fast allen Bereichen, ne? Also da ist ja da ja keine Ausnahme in dem Sinne. Du hast jetzt gerade die Vereine kurz mal angesprochen. Da hatte mich auch mal interessiert. Weil ich weiß, hier hören auch viele zu, die so in kleineren Vereinen unterwegs sind. Gibt es da auch bei dir irgendwie eine Option, dass man eventuell als Verein mal bei dir was buchen kann oder so? Also, dass man sagt, du kommst mal zum Training oder man kommt mal mit mehreren Leuten zu dir ins Studio oder so?
Ja, also Workshops bei Vereinen gebe ich regelmäßig. Also da werde ich öfters angefragt, dann fahre ich dann dahin. Gerade was hier so im Umkreis von mir ist, von Stahnsdorf, das ist so 100 Kilometer, gar kein Problem. Ich bin auch schon zu Workshops nach Bopfingen und so weiter gefahren. Immer wieder schöne, interessante Sachen. Man kann auch gerne zu mir kommen. Da ist natürlich das Platzangebot begrenzt. Aktuell ist für 6 Leute da Platz, ne? Aber alles möglich. Man muss natürlich genau wissen, was ich mache. Ja, das ist natürlich Training, ne? Und Training bedeutet immer auch eine gewisse Arbeit, die man da reinsteckt und die vielleicht nicht immer Spaß macht. Und das sind die meisten Dartspieler, ja eher ein Zocker ist, der also die ganze Zeit nur spielen möchte und sich dadurch verbessern möchte, dann braucht er viel Talent. Das kann ich nicht bieten. Aber so Hand-Auge-Koordination, grundsätzliche Bewegungsentwicklung, motorisches Training, mentales Training. Wer darauf Bock hat, kann das gerne buchen, ja.
Ja, du hast doch viele Ansätze, die ich so selbst im Dart noch nirgendwo vorher gesehen habe. Also gerade bei den YouTube-Videos und so gehst du ja auf manche Sachen schon mal ein. Also ich finde es sehr spannend, diese Ansätze. Ist auch mal was, wie gesagt, was man auch selbst, wenn man jetzt erfahrene Spieler fragt oder so, nicht an jeder Ecke irgendwie findet, sondern du hast ja, glaube ich, auch viele Sachen selbst entwickelt, mehr oder weniger, an den Methoden, die du mit sozusagen aufgreifst. Also du hast ja wirklich extrem viel Arbeit reingesteckt, erstmal in diese Entwicklung. Vielleicht können wir mal darauf eingehen, Trainingspläne, weil ich habe bei Moritz auf jeden Fall, wenn ich da richtig bin, glaube ich mal mit ihm gesprochen und der hatte echt ein ordentliches Trainingsprogramm, auch was der abreißt. Und hat er dann vielleicht für die Leute von außen, die ihn jetzt nicht kennen, Moritz hatte sich auch relativ schnell so entwickelt, dass er dann auch das ein oder andere Turnier mal gewonnen hat und auch da 65 aufwärts stabil gespielt hat.
Ja.
Also wirklich tolle Entwicklung.
Und im Dezember 24 angefangen, ne? Oder nee, im letzten Jahr war das also, ne? Also
Ich glaube, Dezember 23 hat er
genau,
angefangen.
23, ne? Der kam irgendwann zu mir, hatte irgendwie Trainingskurse von mir gemacht. Wir waren im Gespräch und er sagte, ja, ich wurf das, die und jenes. Denke ich, ja, okay, alles klar, höre ich ständig. Und dann sehe ich ihn nur, hat er bei Potsdam, glaube ich, Turnier gewonnen. Und der Schnitt war hervorragend. Und da habe ich mit ihm gesprochen, da sagte er, nee, er spielt erst seit zu dem Zeitpunkt waren es 2 Monate. Oh, okay. Das ist krass.
Genau, und vielleicht kannst du mal auf so eine Trainingsroutine so ein bisschen eingehen, dass wir so einen kleinen Einblick da drin mal bekommen.
Ja.
Wie baust du sowas auf und welchen zeitlichen Aufwand müsste man noch in etwa mitbringen als Spieler, der dann ernst meinte?
Ja. Also ernst, mein reicht im Grunde genommen 3-mal in der Woche Training aus. Moritz macht immer zu viel. Wie so ein Trainingsplan aufgebaut ist, 70, 80, 90 Minuten Maximum und dann ist auch, glaube ich, erstmal Feierabend. Dann kommen natürlich noch Spiele und Turniere hinzu, wo man wiederum Erfahrung gewinnt und die dann mit ins Training mit reinträgt. Generell sind meine Trainingspläne so aufgebaut, dass man erstmal mit dem Grundsätzlichen anfängt, mit dem Aufwärmen und da bevorzuge ich natürlich so Sachen wie auch körperlich das Aufwärmen. Ja? Man kann also auch mal ein bisschen Seilspringen machen oder zum Beispiel mit einem Boxball. Ne? Das ist so ein Ding, was man sich um die Stirn macht und dagegen drämmelt. Und da kriegt man die Schultern schön warm, macht schon gleich ein bisschen was für die Hand-Auge-Koordination. Auch mit Gummizügen, also mit so einem Gummizugband, Oberkörper und so weiter. Das ist eigentlich in diesen Trainingsplänen aus meiner Sicht sollte das Standard sein. Dann auch noch ein bisschen spezielles Hand-Auge-Koordinationstraining. Sehr oft wird es umgesetzt mit Bällen. Und dann geht es dann schon rein ins körperliche Aufwärmen im Dart. Ja, abgedeckte Board, um so ein bisschen erstmal Gefühl zu bekommen. Gerade durch das Abdecken des Boards bekommt man sehr gute Selbstwahrnehmung. Ja, das Zielen fällt da weg und du kannst dich mehr auf dein kinästhetisches Gefühl, also auf das Wurfgefühl konzentrieren. Auch da gibt es dann wieder ein paar Unterschiede, Linienwürfe, also auch so mit Visualisierung und Vorstellung, wo müssen die Darts gesetzt werden. Und dann geht es dann über ins Techniktraining. Ja, und Techniktraining ist jetzt schwer zu erklären, aber da werden halt gewisse Bewegungsabläufe gemacht. Sagen wir mal zum Beispiel auch auf dem Wackelbrett oder auf so einem Balancepad, ja, aus unterschiedlichen Winkeln wird geworfen. Und warum macht man das? Es geht also eher ins differenzielle Training. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, mein Gehirn mit Forderungen oder Aufgaben zu konfrontieren, die es dann umsetzt, umso besser werde ich also in der Körperwahrnehmung sein. Und da gibt es auch ein interessantes Video, wo der Manager von Martin Schindler, der Janis, bei mir im Studio mit Brass Darts auf einer Wackelunterlage mit einem Bein stehen und so weiter. Dann mal, weiß ich nicht, 20, 25 Zentimeter weg. Ja, also er hat verschiedene Aufgaben bekommen und hat mit den Brass Darts dann auch, glaube ich, einen 80er-Schnitt oder so geworfen. Na, das sind also herausfordernde Übungen, die dazu führen, dass ich letztendlich ein besseres Körpergefühl, eine bessere Wahrnehmung bekomme und einfach auch mal weggehe. Wenn ich also auf dem Wackelbrett zum Beispiel mein Techniktraining mache und gut werfe und gut treffe, wer soll mir dann nachher irgendwie Probleme bereiten? Ja, weil ich habe dann Vertrauen in meine Wurftechnik. Und viele gehen zu sehr rein im Kopf in ihre Bewegungsabläufe. Ja, und dann geht es dann über in Spieleübungen, ja, ein bisschen strategisch, manchmal auch herausfordernd. Ja, und zum Abschluss darf dann noch ein bisschen gezockt werden. Also jeder, der in anderen Sportarten Training macht, wird diesen Ablauf kennen. Ja, so sind im Grunde genommen eigentlich alle Trainingspläne strukturiert. Und dann ist man nach 70, 80, 90 Minuten fertig und hat dann auch erstmal auch die Nase voll.
Ja, der Janis wird auch bald hier im Podcast zu Gast sein. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Und ich freue mich vor allem auch, dass er auch zugesagt hat. Ist ja auch ein extrem starker Spieler. Unter anderem World Cup gespielt, glaube ich, ne, für Griechenland. Genau, ansonsten, vielleicht kannst du, weil der Podcast heißt ja auch Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden. Also eigentlich ja genau dein Thema. Was ich immer ganz cool finde, ist, wenn die Zuhörer irgendwas auch mitnehmen, was sie direkt jetzt nach dem Hören irgendwie an der Scheibe umsetzen können. Du hast ja schon vier jetzt genannt. Hast du vielleicht einen direkten Trainingstipp, was sie direkt heute Abend bei sich im Training mal ausprobieren können?
Also definitiv so eine Abdeckung, ja, sich einfach ein T-Shirt mal über die Scheibe zu machen und dann mal befreit einfach nur die da zu gruppieren. Für viele, die immer wieder in ihre Wurfbewegung so reindenken, ist das eine absolut befreiende Maßnahme. Ja, und man kann dann auch mit Linien würfen. Das heißt zum Beispiel, man macht eine Horizontale. Ja, man fängt links an oder als Rechtshänder als Linkshänder von der anderen Seite. Gleiche Abstände, ja, links, Mitte, rechts, schöne gleiche Abstände, schön horizontale Linie. Kann man auch senkrecht machen, diagonal. Da merkt man dann, wie schwierig das auf einmal wird. Aber das sind zum Beispiel schon mal einfache Übungen, wo man sich auf sein Wurfgefühl verlassen kann, wo man auch merkt, wie befreiend es eigentlich sein kann und dadurch einen absoluten Mehrwert bekommt. Ja. Und was ich immer wieder nur sagen kann, ist, das beste Training ist natürlich auch zu visualisieren. Also man kann sich Würfe vorstellen, ne? Wie treffe ich zum Beispiel? Du kannst dich ans Board ranstellen, sagst dir, okay, ich will jetzt auf die Mitte, aufs Bullseye werfen oder auf die Triple 20. Dir vorstellen, wie du den Dart dort reinwirfst, ne? Wie der auf die die Flugparabel kannst du dir vorstellen, wie so eine Linie und dann wirf mal. Das sind zum Beispiel absolute Game Changer, wenn man gut visualisieren kann, wenn man sich also gut Sachen vorstellen kann, dann ist das im Grunde genommen schon die halbe Miete. Fokus auf sein Ziel ist viele denken, sie fokussieren sich genau auf den Punkt, wo sie hinwerfen wollen, aber machen sie nicht. Das ist zum Beispiel eine Sache, die kann man sofort üben. Ja, also erstmal so ein bisschen am abgedeckten Board arbeiten, dann sich vielleicht auch auf dem abgedeckten Board einen Zielbereich aufkleben und das dann versuchen durch Visualisierung zu treffen. Das, denke ich, sind gute Sachen und natürlich auch so schon mal ein bisschen mit Hand-Auge-Koordinationsübungen arbeiten. Bälle in die Hand zu nehmen, jonglieren zum Beispiel ist auch eine Sache. Jonglieren zu erlernen, das fördert die Fähigkeit, auch sich besser zu konzentrieren und auch sein Fokus für sein Ziel besser aufzustellen. Und generell muss man immer sagen, gerade was Hand-Auge-Koordination angeht, wenn die Bälle runterfallen, dann ist es perfekt, dann hast du es genau richtig gemacht. Wenn man es kann, ist die Übung nicht mehr so viel wert. Also das wären die ersten Sachen, die ich
Ja,
mit.
super, super. Da ist ja viel dabei, was man direkt jetzt austesten kann. So war das immer cool, finde ich, wenn man dann auch direkt jetzt als Zuhörer das gleich umsetzen kann in die Praxis, dass es nicht nur beim Theoretischen bleibt. Visualisieren finde ich ganz spannend, dass du das nochmal sagst, weil ich habe das ganz oft vorm Einschlafen, dass ich nochmal sozusagen ans Board denke und an meinen Wurf und so ein bisschen nochmal Training. Reflektiere und dann habe ich oft, dass meine Freundin, wenn die schon in meinem Arm liegt oder so, irgendwann sagt, dreh die mal bitte weg, weil meine Hand immer die Wurfbewegung irgendwann so automatisch versehentlich macht und ich dann immer so zucke und sie immer wieder wach wird. Also ihr kennt das auf jeden Fall, diese Sachen.
Also es gibt mehrere Arten von Visualisierung. Was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich so das mentale Training an sich, was aus den 60er Jahren des letzten Jahrtausends ist. So hat man angefangen. Bewegungsabläufe konnte man dadurch besser konditionieren und automatisieren. Man hat eine höhere Stabilität im Bewegungsmuster dadurch aufgebaut und das kann man also sehr gut erkennen, wenn man sich mal hinstellt, sich auf YouTube hohen Wellengang so als Musik hinterlegt, so dass man also hört, wie starker Seegang ist, hohe Wellen, meterhohe Wellen, dann macht man die Augen zu, macht sich vielleicht auch eine Kamera vorher hin, dass man sieht, wenn man die Augen zugemacht hat und sich vorstellt, man ist auf dem Schiff und wird hin und her geschleudert auf diesem Schiff, wie man sich da mitbewegt. Das ist eine Übung, die ich also bei mir auch immer im Studio mache, um erstmal zu verdeutlichen. Das Gehirn kann kaum unterscheiden, ob es real ist oder ob es eine Vorstellung ist. Das heißt also, wenn ich mir etwas vorstellen kann und meine Muskulatur die Bewegung mit ausführt, ja, dann kann ich ja auch damit arbeiten, das positiv umzusetzen. Was machen wir aber leider immer als Dartspieler? Bloß nicht in die Fünf. Ja? Und genau das ist ja dann die Sache, da reagiert mein Gehirn, hä? Das nicht wird nicht verstanden, hä? Ich soll in die Fünf werfen, ja, also. Wir denken schon mal schlecht, ja, und das ist ja, man sieht, die Muskulatur bewegt sich, obwohl ich die Sache nur andenke. da gibt es auch sehr viele Untersuchungen und Forschungen zu diesem Thema. Das ist eigentlich schon fast ausgelutschtes Thema. Deshalb wundert es mich, dass das so selten angewendet wird. Aber es gibt natürlich noch Visualisierung in anderen Bereichen. Erfolg sich vorzustellen, ja, das ist ja im Grunde genommen auch hier, weiß das Gehirn nicht, ist das jetzt nun richtig? Habe ich die 180 geworfen oder nicht? Das geht ja ins Unterbewusstsein als erledigt und gemacht ab. Ne? Und das wollen wir eigentlich. Wir wollen unser Unterbewusstsein mit Informationen vollfüllen, dass wir gut sind, dass wir erfolgreich sind. Und viele haben natürlich, ach nee, das ist ja nicht richtig, ich belüge mich ja denn. Wenn man diesen Gedanken schon hat, dann weiß man, okay, Visualisierungstraining ist genau das Richtige für dich. Dann gibt es natürlich auch Visualisierung in Form von das Ziel zu visualisieren, den Vorgang des Ablaufs zu visualisieren, wie ich mein Ziel treffe. Ja, also es gibt viele verschiedene Arten der Visualisierung und letztendlich eigentlich das mächtigste Tool überhaupt, ja, weil ich viel, wirklich sehr viel damit verändern kann.
Ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich auch sehr wertvoll, dass das so einen großen Bestandteil hat bei dir. Viele werden nicht wissen, weil ich habe ja den Podcast erst vor kurzem angefangen. Ich habe in der Vergangenheit auch schon mehrere Bücher selber geschrieben, aber in ganz anderen Bereichen. Und eben ist auch das Thema Gedanken schaffen Realität ein großer Aspekt. Gar nicht auf Dart bezogen, sondern auf alles in unserem Leben. Und da, dass du das sozusagen so doll mit aufgreifst im Training, finde ich sehr cool. Ist, glaube ich, was, wie du schon sagst, was noch fehlt in der Entwicklung vielerorts im Dartsport, ne?
Ja, nicht nur im Dartsport. Ne? Also es ist ja leider immer so, dass das Techniktraining und Mentaltraining irgendwie so getrennt wird. Ja? Und ich sehe mich jetzt zum Beispiel nicht vordergründig als Mentaltrainer und auch nicht vordergründig nur als Darttrainer, sondern die Kombination aus beiden Sachen. Ja? Also das ist, finde ich, ist halt wichtig, dass, na klar, ich bin Darttrainer, ja, aber ohne die mentale Komponente mit einfließen zu lassen ins Training, ist es aus meiner Sicht nicht komplett. Gerade in so einem Sport wie bei uns, ne, die ja doch sehr belastend ist für den Kopf.
Ja, was auch finde ich, was sehr schönes ist, weil natürlich die persönliche Entwicklung auch sozusagen im Sport darüber hinausgreifend im persönlichen Leben dadurch extrem gegeben ist. Also ich finde, wenn man sich am Board verbessert, im Kopf, kann das für alle Lebensbereiche viel ausmachen. Wir sind schon fast wieder am Ende von der Zeit. Eine Frage würde mich noch interessieren, weil du auch das Video angesprochen hattest mit Janni. Wie siehst denn du diese Entwicklung, zum Beispiel Thema Dartschuhe und Co., also dass da immer mehr so in die Detail, vielleicht Verliebtheit oder so, abgedriftet wird? Hältst du sowas für wichtig, für manche Leute für wichtig oder ist Quatsch?
Ja, puh, die Frage fordert jetzt so ein bisschen mein diplomatisches Geschick heraus. Wie würde ich das jetzt beantworten? Also, ich kann nur jedem raten, sich immer auf seine Fähigkeiten zu verlassen. Wenn jemand Technik zur Fähigkeitsunterstützung braucht und denkt, dass das dann der entscheidende Fortschritt ist, sei es, ob es die Dart sind oder was weiß ich, völlig egal. Dann ist es der falsche Ansatz. Ich vergleiche das immer, ich fotografiere ja gerne und ich habe ja wirklich für etliche Merker Kameras hier und auch Objektive und trotzdem werde ich dadurch kein besserer Fotograf. Ich muss andere Dinge muss ich beherrschen, die unabhängig von der Technik sind. Die Technik ist ja nur das Add-on. Wenn jemand der Meinung ist, mit Schuhen besser spielen zu können, dann soll er es machen. Vielleicht bestärkt ihn das. Ich bin für Routinen. Also Routinen sind sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn jemand zum Beispiel Schuhe in seiner Routine drin hat, bitte sehr, dann soll es so sein und dann ist es auch in Ordnung. Aber er sollte jetzt nicht denken, nur weil er sich irgendwelche Schuhe kauft, wird er dadurch ein besserer Dartspieler. Das ist, man kann sich, da gibt es so einen schönen Spruch von Markus Rühl, aber den kann ich hier nicht zitieren.
Ja, aber der eine oder andere wird ihn kennen.
Genau, da ging es um
Aber
Gewichtheber Schuhe. Und so kann man, glaube ich, kurz zusammenfassen.
ja, ich glaube, das hast du ganz diplomatisch gut gelöst, die ganze Sache. Was wir immer im Podcast noch mit drin haben, ist der Profizirkel einmal. Frage ich jeden Spieler: Wer ist denn, Oliver, dein Lieblingsspieler von den Profis?
Oh, da gibt es viele. Von Martin angefangen, Luke Humphries, Luke Littler, aber das sind halt auch immer so ein paar Dinge, die ich da sehr bewundernswert finde. Also es gibt wirklich Gervin Price zum Beispiel, ne, weil er Rugby-Spieler ist. Ja, es gibt eigentlich viele, sehr, sehr viele. Aber ich freue mich immer, wenn Martin zum Beispiel gewinnt. Und ja, aber wir sehen ja auch, es werden ja immer mehr. Es ist ja verrückt, wie die Entwicklung voranschreitet. Und wie ich schon zum Anfang gesagt habe, die Leistungsdichte, die ist ja so enorm. Also was in Deutschland für Leute da aus, wie die Pilze aus dem Boden schießen, die über 85 werfen können. Also dann verstehe ich immer nicht, wie die Leute denn auch so von der Community behandelt werden, wenn sie dann bei irgendwelchen Tourcard-Events oder anderen Events denn da frühzeitig rausfliegen. Zu meiner Zeit, als ich damit angefangen habe und 2005, 2006 die WM, die wurde das erste Mal, glaube ich, im Fernsehen übertragen, ich glaube auf dem Sportkanal damals noch, da waren wir alle völlig glücklich, als dann so Leute wie Seiler und so weiter im Fernsehen dann waren und auch bei der WM dabei waren. Und da hätten wir uns das gewünscht, dass so eine riesengroße Masse von Leuten da ankommt, die sich natürlich auch erstmal entwickeln müssen, die Erfahrung sammeln müssen. Und da denke ich, finde ich es immer schade, wenn die Leute dann so zerrissen werden.
Ja, die mediale Berichterstattung hatte ich auch schon ein, zwei Mal hier als Thema, ist teilweise katastrophal. Aber auch das ist ja was, was nicht nur auf den Dartsport zutrifft, sondern das Mediengeschäft ist ja sowieso immer, sag mal, kritisch zu betrachten. Ich würde sagen, ich übergebe dir das Schlusswort, so mache ich es ganz oft im Podcast. Und zwar sage ich sonst immer zu den Leuten, wenn sie sich selber treffen würden, in deinem Fall mache ich es mal mit einem Spieler. Jemand kommt jetzt zu dir, hat angefangen mit Dart, hat vielleicht auch ganz gut Talent oder macht schon Fortschritte, sagen wir mal so, und sagt zu dir, sein größter Traum ist es, mal einmal auf der ganz großen Bühne zu stehen. Welchen Haupttipp würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Er hat gerade angefangen, ja, hast du gesagt?
Genau, er spielt noch nicht so lange.
Okay. Da versuche ich die Leute immer sehr gerne zu erden. Dann sage ich, erlerne die Basics, stell dich auf einen langen Prozess ein. Unabhängig davon, ob du Talent hast oder nicht. Der Prozess im Dart kann sehr lange sein, nicht so wie in anderen Sportarten. Du musst definitiv viel an dir arbeiten. Es wird lange werden. Und setze erstmal deine Ziele darauf, dass du es schaffst, deine Leistung immer abzurufen, die du auch im Training in der Lage bist, ja, oder jedenfalls, dass du die Kontrolle über deine Leistung erhältst. Das wäre das, was ich sofort sagen würde als erstes.
Schönes Schlusswort. Dann danke ich dir, Oliver, für die Zeit.
Ja,
Danke euch allen fürs
Einladung.
Zuhören wieder. Wir hören uns auch wieder nächsten Sonntag natürlich. Und jetzt gerne, wie gesagt, unten mal in die Beschreibung reingehen und von Oliver die Kanäle abchecken. Und wer Lust hat, da mal tiefer reinzugehen in die Materie. Wir haben es ja jetzt nur, sage ich mal, erstmal an der Oberfläche angekratzt, was Oliver alles macht. Meldet euch gern bei ihm. Und dann sage ich ciao, ciao und good Darts.
Tschüss.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.